und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Bei OnVista, dem Portal rund um das Thema Börse und Geldanlage, kannst du kostenlos Musterdepots und Watchlisten von Börsenexperten abonnieren, somit deren Anlagestrategien nachverfolgen und dir Inspiration für deine eigenen Investments holen. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich nur einmalig für den kostenlosen MyOnVista-Bereich registrieren und kannst dann sofort loslegen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Paul Müller. Grüß dich, Paul.
Hallo Daniel, grüße dich.
Schön, dass du in den frühen Morgenstunden, ja wobei es ja schon fast Mittag, dir die Zeit genommen hast, dass ja, wir ein Interview führen können. Paul, aber für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich kurz vor und erzählst mal kurz ein paar Sätze über dich.
Ja, danke auch an dich an der Stelle, dass ich hier Interviewpartner sein darf in deinem Podcast, den ich ja auch gerne immer mal auf Fahrten oder unterwegs höre. Hat mich auch sehr gefreut, dass wir da zusammenkommen. Paul Müller, mein Name. Ich bin jetzt 30 Jahre, lebe in Berlin. Ursprünglich komme ich aus Sachsen und bin vor allem seit einigen Jahren jetzt in der Immobilienbranche tätig. Als Immobilieninvestor, jetzt auch zuletzt Projektentwickler. Heißt, ich habe mich anfangs neben dem Angestelltenjob für Immobilien interessiert, habe langfristige Buy-and-Hold-Objekte gekauft. Und jetzt in diesem Jahr habe ich mich auch selbstständig gemacht für kurzfristigen Immobilienhandel, so Fix und Flip. Und ja, das ist so, was ich beruflich jetzt mache, womit ich mich alltäglich beschäftige. Ansonsten privat bin ich auch ein Sportfanatiker, also ich mache gerne viel und unterschiedliche Sportarten, habe auch über 20 Jahre Tischtennis gespielt, sehr aktiv im Verein und das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, mache aber dafür Fitness, Beachvolleyball, Wintersport gern, seit neuestens auch Golfen, also mache da sehr, sehr viel auch sportlich.
Sehr cool, ja, dann bist du ja hier sowohl privat als auch beruflich, ja, gut versorgt und dann wird er nicht langweilig.
Ja, das stimmt. Immer was zu tun.
Immer was zu tun. Jetzt sagst du, du hast dich selbstständig gemacht und hast du vorher im Angestelltenjob oder in einem Angestelltenverhältnis auch schon im Immobilienbereich gearbeitet oder war das was komplett anderes?
Ja, also ursprünglich habe ich dahingehend nicht die Ausbildung gemacht. Ich hatte so eine allgemeine wirtschaftliche Ausbildung, BWL studiert, International Management, es war dann auch so internationale BWL und war dann erst in der Energiebranche und dann in der Beratung tätig, mehrere Jahre, habe dann aber nebenbei irgendwann festgestellt, okay, das Thema Immobilien interessiert mich halt extrem, habe dann angefangen nebenbei in Immobilien zu investieren, wie schon gesagt, und habe dann halt gewusst, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, jetzt interessiert mich mehr als mein Hauptjob. Meine Themen in der Energiebranche, in der IT-Branche, die waren dann nicht mehr so interessant und deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt auch beruflich in die Immobilienbranche wechseln und bin dann tatsächlich aus der Beratung raus in ein kleineres Unternehmen, Homeday, das ist ein digitaler Hybridmakler und bin da erstmalig in die Immobilienbranche gewechselt. Ich war da jetzt kein Makler, aber ich bin im Produktmanagement gewesen und hatte dann halt eben schon täglich auch mit Stakeholdern der Immobilienbranche zu tun.
Okay, ja, sehr cool. Das heißt, da auch schon mal so ein bisschen in die ganze Branche reingeschnuppert, sage ich mal.
Genau. Also viel Kontakt zu Maklern auch gehabt, zu Immobilieneigentümern, die Immobilien verkaufen wollen, für die ich letztendlich Produkte entwickelt habe und genauso auch für die Käuferseite. Und das war ja auch letztendlich die Seite, auf der ich mich die ganze Zeit befunden habe.
Okay, dann lass jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, ein bisschen die Uhr zurückdrehen. Wie ging es denn los bei dir, dass du, ja, war das immer schon Immobilien, wo du gestartet bist oder gab es da vielleicht vorher nochmal irgendwo in deiner Vergangenheit was, wo du gesagt hast, das ist jetzt der Punkt, da muss ich jetzt irgendwas fürs Thema Investments oder auch für das Thema Finanzen einfach mal machen. Wann ging es da los bei dir?
Also ich habe ehrlich gesagt so Schulzeiten, Studienzeiten mir gar nicht wirklich Gedanken darüber gemacht. Das hört man ja immer schon von anderen Leuten, für die war das schon immer so eine Bestimmung, zu investieren, sich mit Finanzen zu beschäftigen und so weiter. Ich habe immer gerne Mathe gemacht und Wirtschaft. Ich war auch schon auf dem Wirtschaftsgymnasium, aber ich habe nie darüber nachgedacht, so selbst privat dann zu investieren. Das kam dann erst so nach dem Studium, in meinem ersten Job nach dem Studium, als ich dann letztendlich auch mehr Geld verdient hatte, als zu Studienzeiten noch, da habe ich das Geld lieber ausgegeben als Student. Und ja, dann habe ich halt überlegt, so langsam, ja, was kannst du eigentlich machen mit dem Geld? Und ich hatte halt auch in der Beratungsbranche einen Job, wo ich sehr viel unterwegs war, Montag bis Donnerstag beim Kunden deutschlandweit und ganz gut verdient habe und konnte das Geld dann am Ende des Tages gar nicht ausgeben, weil ich ja gar nicht zu Hause war oder viel gearbeitet habe, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich überlegt, das kann es eigentlich nicht sein, so langfristig. Und ich muss jetzt irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass ich mir quasi auch Einkommen aufbaue, ohne dass ich dann 10 Stunden am Tag arbeiten muss dafür. Das war so der Hintergedanke. Und habe dann tatsächlich auch als erstes mit Immobilien angefangen, hatte dann zwischendurch mal ja so ein bisschen versucht mit Aktien, mit Bitcoins, aber habe dann schnell gemerkt, das interessiert mich irgendwie nicht so richtig, habe mich gar nicht so richtig damit beschäftigt, sondern einfach nur mal was investiert, ein paar Euros verloren und das dann wieder rausgezogen ganz schnell.
Okay.
Und als ich dann mit Immobilien halt parallel angefangen hatte, habe ich gleich gemerkt, dass mich das viel mehr beschäftigt, viel mehr interessiert und bin auch dabei dann letztendlich geblieben.
Okay. Ja, nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie waren die ersten Schritte im Bereich Immobilien? Wie hast du dir ja so das erste Wissen angeeignet und wann kam es dann zum ersten Immobilienkauf?
Ja. Also es war ganz lustig. Ich war in der Schule nie einer, der gerne gelesen hat. So habe mich möglichst gedrückt auch vor Bücherlesen in Deutschunterricht. Habe mir eher dann die Zusammenfassung im Internet ausgesucht. Und lustigerweise habe ich aber dann irgendwann quasi nach den Schul- und Studienzeiten ein Immobilienbuch in die Hand bekommen. Und es war dann tatsächlich das erste Buch, was ich von vorn bis hinten durchgelesen habe.
Und welches war das?
Das war von Torben Keselow, das wirkliche Erfolgsbuch von jungen Millionären.
Ja. Okay.
Sehr interessantes Buch, hat mich sehr gepackt und hatte ich natürlich gleich Lust, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Also wie gesagt, es ist sehr war eigentlich nicht der Paul, den man kannte. Ja? Also ich habe sonst keine Bücher gelesen, habe mir dann aber gleich ein nächstes Buch gekauft, angefangen Podcasts zu hören und Internetseiten zu durchforsten und ja, bin dann schnell auf die bekannten Quellen gekommen von wie Thomas Knedel und Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki und so weiter. Und ja, dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema Immobilien beschäftigt. Das war so, ich würde sagen, angefangen 2015, 2016, genau so um Jahreswechsel. Und es war immer mal mehr, mal weniger. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag da gelesen oder Podcast gehört, sondern das waren mal ein paar Wochen intensiver und dann auch wieder mal 1, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen weniger. Bin aber immer dabei geblieben. Also ich wusste immer, ich hatte es immer im Hinterkopf, hey, den Podcast, den will ich jetzt weiterhören, das Buch will ich zu Ende lesen und habe schon das nächste Buch bestellt und habe dann letztendlich in 2016 auch mit der Akquise angefangen von Immobilien für Buy-and-Hold-Objekte. Also das war erstmal die einfachere Variante. Es gibt ja so die zwei Hauptstrategien bei Immobilien, Buy-and-Hold und Fix-and-Flip, also Buy-and-Hold im Sinne von kaufen, langfristig halten, mindestens 10 Jahre, damit man danach steuerfrei verkaufen kann und innerhalb der Zeit oder noch länger die Mieten einnehmen. Und die andere Strategie Fix and Flip ist halt eher kurzfristiger angelegt, dass man quasi Objekte kauft, die renoviert, saniert und dann mit einem Gewinn verkauft. Das ist aber auch mit mehr Aufwand behaftet. Deswegen war für mich erstmal interessanter Buy and Hold und habe dann entsprechend 2016 angefangen mit der Akquise. Also ich habe dann sehr, sehr viele Objekte mir erstmal angeschaut. Ich hatte jetzt kein, ich sag mal, das Wissen habe ich mir alles aus Büchern oder Internetseiten hergeleitet, hatte jetzt aber keine Vorlagen, Tools oder so. Das gab es alles in dem Sinne zu der Zeit noch nicht so richtig. Ich habe mir dann selbst meine Excel-Tabelle gebastelt, habe dann Objekte mir aus dem Internet rausgesucht, die da händisch eingetragen, also sehr viel Aufwand betrieben, um zu schauen, ja, dass ich die Immobilien irgendwie vergleichen kann letztendlich. Hatte da auch in Leipzig angefangen, also ich wohne in Berlin, aber hatte sehr viel in Leipzig noch zu tun, weil ich da eben auch noch Tischtennis gespielt habe und oft am Wochenende dort war und das dann eben so verbunden habe. Hab ein längeres Wochenende gemacht, habe mir dann Immobilien angeschaut, die besichtigt, mein Tool gepflegt und dann habe ich letztendlich irgendwann, als ich so, sagen wir mal, 80, 100 Immobilien in meiner Liste hatte, die habe ich jetzt nicht alles besichtigt, aber die habe ich so genau geprüft, habe ich mich dann am Ende für ein Paket, ein Immobilienpaket entschieden in Leipzig. Das war dann mein Start.
Oh, Paket gleich, das heißt, es war nicht nur eine Wohnung?
Ja, genau. Das waren zwei kleine Eigentumswohnungen. Ja, auch eine ganz lustige Geschichte. Die eine konnte man nicht besichtigen. Deswegen war das relativ günstig im Angebot. Also es waren so zwei kleine Eigentumswohnungen für 80.000 Euro ungefähr. Wenn man das vergleicht jetzt mit anderen Städten wie Berlin zum Beispiel, ist das echt sehr, sehr günstig. Und es war ja auch ein Grund, warum ich dort gestartet bin, weil das einfach viel günstiger ist, vom Cashflow auch viel besser, also der monatlichen Rendite, die man dann letztendlich aus dem Objekt rausziehen kann. Und genau, es war halt nochmal zusätzlich günstig, weil eingepreist war, eine der Wohnungen konnte man nicht sehen. Ich habe dann die andere Wohnung angeschaut, die zweite, die man nicht sehen konnte, war vom Grundriss her gleich und in der gleichen Dach, im gleichen Haus, im Dachgeschoss, also direkt nebenan. Aber das Problem war, der Mieter hat sich nicht gemeldet. Er hat immer pünktlich Miete gezahlt, hatte keine Mietschulden, aber er war halt nicht erreichbar. Für den Makler nicht und für den Eigentümer nicht.
Okay, verstanden.
Und, würde ich jetzt auch nicht gleich empfehlen, so als erstes Objekt, aber ich glaube, ich bin da ein bisschen risikofreudiger gewesen oder bin ich auch jetzt noch. Und es war einfach ein super Investment und dann habe ich gesagt, ja, da schlage ich jetzt zu.
Wobei das ja schon heißes Eisen ist, da hätte ja alles drin sein können, von einer Hardcore-Messi-Wohnung bis hin zu, ja, weiß ich nicht, Wasserschaden, ja. Wurde im Prinzip die komplette Wohnung oder Schimmel oder ich weiß es nicht, ja, das könnte ja alles gewesen sein, aber ist dann noch gut ausgegangen scheinbar.
Ja, also es hätte schon alles drin sein können, aber ich sag mal, das Risiko war noch begrenzt dadurch, dass die Größe einfach sehr klein war. Es ist 31 Quadratmeter, die Wohnung. Und ich sage jetzt mal, selbst wenn da ein Messi drin ist und klar, dann hat man natürlich Pech gehabt und dann hätte ich natürlich erstmal in die Tasche greifen müssen. Aber es ist von den Kosten her immer noch irgendwo begrenzt. Also ich sag mal, so eine 31 Quadratmeter Wohnung, wenn man die komplett ausmistet und renoviert, dann ist man jetzt nicht gleich im wirtschaftlichen Ruin, sage ich mal.
Nein, klar.
Habe ich aber natürlich gehofft, dass es nicht der Fall ist. Und ja, es ist noch interessant ausgegangen, die Geschichte. Ich hatte dann letztendlich irgendwann eine Kündigung bekommen von dem Mieter, dass er kündigt. Er hat immerhin weiter Miete bezahlt und alles. Ich konnte ihn aber ebenfalls nicht erreichen. Ich habe es versucht mit Briefen, ich habe es versucht per E-Mail, die E-Mail-Adresse, die ich hatte. Telefonnummer hatten wir leider keine. Also hatte der Makler, Verkäufer nicht und ich dann auch nicht. Und es ging dann so weit, dass ich dann schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen bin, weil kurz vor Auszug bis dahin konnte ich halt diese Wohnung nicht besichtigen und konnte die niemandem anderen anbieten. Wusste nicht, was in dieser Wohnung drin ist zu dem Zeitpunkt und habe mich dann schon bei einem befreundeten Anwalt informiert, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten hinsichtlich Räumungsklage, was dann allerdings erst funktioniert, wenn man letztendlich, wenn er keinen gültigen Mietvertrag hat. Und ich sag mal, so lange musste man dann auch abwarten. Zum Glück ist es dann aber dazu nicht gekommen. Ich habe so zwei Tage vorher, bevor das Mietverhältnis geendet ist, eine Info bekommen, eine E-Mail von ihm, dass die Wohnung übergabebereit ist und wann können wir den Übergabetermin machen. Das war dann, da war ich dann auch erstaunt, dass dann auf einmal noch eine Rückmeldung kam. Und ja, dann bin ich kurzerhand hingefahren nach Leipzig, bin ja selbst in Berlin, habe das dann auch selbst erledigt zu der Zeit und habe mich dann mit ihm getroffen. Und ja, besser hätte es nicht kommen können. Die Wohnung war komplett leer, die war weiß, gestrichen nochmal von dem Mieter. Und es musste eigentlich nichts gemacht werden, außer den Boden mal zu tauschen. Also den Boden habe ich dann letztendlich auch getauscht nach dem Mieterwechsel. Oder als der Mieter raus war, bin dann in die Vermarktung gegangen. Klar, hat sich dann ein bisschen gezogen, weil ich halt das eher nicht checken konnte und eher nicht bearbeiten konnte. Hatte dann so einen Monat Leerstand, aber dann war es auch recht schnell wieder vermietet.
Ja, super. Das heißt Happy End eigentlich.
Ja, genau. Ja, Happy End, cool. Das ist auch das erste Investment, das bleibt dann auch in Erinnerung so.
Ja, klar. Wie gesagt, auch selbst wenn es anders gelaufen wäre, dann hätte ich das mit Sicherheit auch an der einen oder anderen Stelle noch weiter wachsen lassen und noch schneller wachsen lassen vielleicht. Wenn du sagst, da hätte ich jetzt vielleicht einen Problemmieter gehabt oder den hätte ich jetzt rausklagen müssen. Das sind ja alles so Erfahrungswerte, die lassen einen ja da langfristig definitiv in dem ganzen Bereich deutlich wachsen und da auch einiges an Know-how wieder aufbauen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade als Vermieter hat man mit so vielen verschiedenen Situationen und so vielen verschiedenen Mietern zu tun über die Zeit hinweg. Da lernt man einfach sehr, sehr viel daraus.
Ja. Genau. Ja, schön. Das heißt, das Doppelpack in Leipzig war dann auch tatsächlich, war das dein erstes Investment, wo du sagst, das war gezielt so Geld investiert, um ja das auch für mich arbeiten zu lassen. War dem so oder gab es da vorher noch was anderes?
Nee, das war wirklich dann so das erste Investment, was ich auch so unter der Prämisse gekauft habe. Ich möchte mir einen monatlichen zusätzlichen Überschuss erwirtschaften mit diesem Investment. Also das ist auch meine Prämisse noch jetzt. Ich würde kein Objekt oder keine Immobilie kaufen, wenn die nicht monatlich noch was abwirft. Also es gibt ja da auch Leute, die anderes herangehen, die dann sagen, die zahlen da jetzt 50, 100 Euro im Monat drauf. Das ist eine Kapitalanlage für die. Das machen die einmal im Jahr und es dient zur Altersvorsorge. Aber das ist nicht so meine Strategie, die ich fahre, sondern ich will mir ja entsprechend ein zusätzliches Einkommen mit diesen Immobilieninvestments aufbauen. Deswegen schaue ich immer drauf, dass da monatlich mehr Einnahmen durch Miete hereinkommt als jetzt Ausgaben durch Kapitaldienst und Kosten und Rücklagen für die Immobilie.
Mhm. Wie viel muss es denn sein bei Wohnungen?
Du meinst, wie viel monatlichen Überschuss?
Ja, genau. Gibt es da so eine Mindestvorgabe, wo du sagst, das und das muss mindestens bei rumspringen?
Ja, es ist schwer pauschal zu sagen, aber woran ich mich auch immer ganz gern investiere, auch von Alex Rauer, einem Immobilieninvestor-Kollegen, mit dem ich ganz gut verstehe, der hat auch so die Prämisse, eine Promille von dem Investment, also von dem Kaufpreis, muss dann pro Monat übrig bleiben als Cashflow. Das ist immer ein ganz guter Richtwert.
Das heißt, bei 100.000 Euro Investment muss es 100 Euro pro Monat sein?
Ja, genau.
Zum Beispiel. Mhm. Okay, verstanden. Und an dem orientierst du dich auch?
Ja, genau.
Okay.
Also es ist jetzt keine harte Grenze für mich. Ich sag mal, wenn ich jetzt weiß, das Investment ist sehr günstig, ich kaufe das gerade unter Marktwert ein, dann ist es auch okay, wenn da mal ein bisschen weniger bei rauskommt. Oder wenn ich weiß, ich kann die Miete entsprechend auf Marktniveau in Zukunft anpassen und ist jetzt gerade noch ein bisschen günstiger vermietet, aber immer noch im positiven Cashflow, aber halt nicht in dieser 1-Promille-Grenze, dann ist es auch, dann entscheide ich mich auch dafür.
Mhm, verstanden. Und wie ist es bei dir? Wie ging es dann weiter mit dem Thema Immobilien? Jetzt hast du da so einen Doppelpack in Leipzig gekauft. Wann war das nochmal? 2016?
Also ich habe das 16 akquiriert, genau. Mhm. Eigentumsübergang final war dann Anfang 17 gewesen.
Okay. Und dann hattest du oder warst du auf einmal Vermieter?
Ja,
und, genau. Ja, wie war so das Gefühl? Wie ging's dir da?
Ja. Also ich habe ja von einigen auch schon gehört, so die Angst haben, damit anzufangen, mit Immobilieninvestments ein Darlehen aufzunehmen, dass sie dann nicht in Ruhe schlafen können, weil sie dann quasi so einen hohen Schuldenberg an der Backe haben. Das war bei mir irgendwie gar nicht so. Also ich wusste ja auch immer, nachdem ich so das Mindset hatte wie Rich Dad Poor Dad, ne, gute Schulden, schlechte Schulden, dass das ja gute Schulden sind am Ende des Tages, weil die mir ein zusätzliches Einkommen generieren. Von daher habe ich nie irgendwie das Problem gehabt, schlecht zu schlafen oder Sorgen gehabt, dass jetzt irgendwas passiert mit dem Investment. Es fühlt sich dann halt so, Immobilien fühlt sich dann halt schon nach einer sehr sicheren Anlageklasse an. Weil es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass da jetzt was passiert, ein Feuer ausbricht oder das Haus zusammenbricht, ja, oder Hochwasser oder was auch immer. Also es kommt natürlich immer auf die Lage drauf an, aber es ist schon alles sehr unwahrscheinlich. Das ist schon anders im Vergleich zu, als ich dann parallel mir ein paar Aktien gekauft hat oder so, wusste ich halt nicht, ja, was passiert jetzt über Nacht, ne, wenn ich schlafe, was passiert mit der Wirtschaft oder was passiert mit dem Unternehmen. Da muss ich eigentlich immer informiert bleiben und da finde ich das Risiko, dass da der Wert schwankt, einfach höher.
Mhm, verstanden. Und ja, was hat sich für dich in deinem Leben verändert, seit du ja die ersten Immobilien gekauft hast? War irgendwas anders oder ging alles erstmal so weiter wie vorher?
Also ich bin süchtig geworden danach, könnte man so sagen. Also ich finde es super interessant. Es hat sich angefühlt wie so ein eigenes kleines Unternehmen, was man hat. Weil ich sag mal, eine Immobilie ist wie die eigene Unternehmung. Ne? Man ist zuständig für Akquise komplett. Man muss die Immobilie sich durchkalkulieren. Man muss die besichtigen. Man muss die Finanzierung ist quasi nochmal ein zweiter Deal sozusagen, weil die auch sehr komplex ist. Die muss man auch selbst mit Bankenpartnern absprechen. Und dann letztendlich, wenn man gekauft hat, auch das ganze Management, ne? das Mietermanagement, die Verwaltung, je nachdem, ob man es selbst macht oder abgibt. Und die Zahlen im Blick haben, das ist eigentlich wie eine eigene Unternehmung. Und da, also spätestens zu dem Zeitpunkt, habe ich dann gemerkt, okay, ich will eigentlich, sowas will ich eigentlich langfristig für mich selbst auch haben. So eine Unternehmung, Immobilienunternehmung, wo ich so Immobilieninvestments manage und mein eigenes Ding machen kann. Und das hat mich einfach mehr erfüllt als einen angestellten Job, bei dem ich jetzt für jemand anderen arbeite und er sich dann am Ende des Tages mehr Geld in die Tasche stecken kann, egal wie viel ich arbeite. Und für mich ist es egal, wie viel ich arbeite. Ich habe am Ende des Monats immer das Gleiche auf dem Konto, wenn ich jetzt nicht gerade einen variablen Vergütungsanteil habe. Und ja, deswegen hat es mich, die erste Immobilie hat mich richtig gepackt, dass ich damit weitermachen möchte, mir ein Einkommen aufbauen möchte und langfristig dann auch in die Selbstständigkeit beziehungsweise mein eigenes Unternehmen aufbauen möchte.
Oh, ehrlich, war das schon bei den ersten beiden Wohnungen, stand es schon fest, dass du dann in dem Bereich dich irgendwo selbstständig machen möchtest?
Also, ich würde schon sagen, ja. Es ist jetzt schwer, sich direkt an den Moment zu erinnern, aber seitdem habe ich das eigentlich schon so im Kopf drin als Wunsch und ich habe doch auch damals mit einem Kollegen aus der Beratung zusammen angefangen zu investieren, beziehungsweise hatte er schon eher angefangen. Er ist dann nicht so dabei geblieben wie ich, hat sich auch für andere Investments interessiert, auch am Aktienmarkt. Aber für mich war eigentlich immer klar, Immobilien ist jetzt genau das, was ich möchte und ich will mir dann ein größeres Portfolio aufbauen und ich will dann in die Selbstständigkeit.
Und woher kam das Geld für deine Investments? Zumindest jetzt mal erstmal für die ersten beiden und es ging dann noch weiter mit Sicherheit. Aber woher hast du das Geld genommen? Hast du da irgendwo geerbt oder war das irgendwie hart vom Einkommen abgespart oder wie war es bei dir?
Also ich habe jetzt nichts geerbt oder so. Ich habe ganz gut verdient da zu Beratungszeiten, habe mir davon quasi was beiseite gelegt. Das war jetzt auch nicht noch nicht so viel, weil ich sag mal, ich habe jetzt die Jahre davor nicht so lange darauf hingearbeitet. Ich habe ein Jahr vorher irgendwie davon erfahren, Immobilieninvestments, mich damit beschäftigt und wie viel kann man dann in einem Jahr zusammensparen, beziehungsweise habe ich ja auch nicht gleich angefangen, jetzt jeden Euro zur Seite zu legen. Ich hatte dann auch so eine Einmalzahlung in der Beratung und als die dann kam, hatte ich dann entsprechendes Eigenkapital auf dem Konto, womit ich dann investieren konnte. Und hatte dann letztendlich bei dem ersten Investment, bei dem Paket in Leipzig, so 90% finanziert, also eine Bankenfinanzierung aufgenommen. Das ist ja normal, dass man da eine Finanzierung auch aufnimmt bei Immobilieninvestments. Und die anderen 10% vom Kaufpreis plus nochmal 10% Nebenkosten habe ich dann selbst aus Eigenkapital bezahlt. Und ja, dann war eigentlich erstmal der Großteil an Eigenkapital wieder weg gewesen. Okay. Und dann habe ich gemerkt, Mist, so jetzt kann ich das so in der Art nicht nochmal weitermachen oder nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das gern wünsche. Und habe dann halt angefangen, mehr zu sparen, auch von meinen Einnahmen, von meinem Einkommen aus dem Angestelltenjob. und habe mir halt auch das, was ich durch das Immobilieninvestment selbst verdient habe, also den monatlichen Überschuss, den habe ich halt nie angefasst bisher. Also ich habe den nicht konsumiert, sondern ich habe den immer auf dem Konto liegen lassen und dann entsprechend auch für Eigenkapitalnachweis beziehungsweise für Eigenkapitaleinsatz für weitere Investments genutzt. Ne? Und habe dann aber auch angefangen, noch höher zu finanzieren. Ne? Also nicht nur 90%, sondern teilweise 100-110% zu finanzieren, weil ich einfach schnell wachsen wollte. Ich wusste auch, dass es mit mehr Risiko behaftet, ne? Weil die Bank natürlich dann auch einen Blankoanteil vergibt an dich. Aber ich wusste, ich muss einfach günstig einkaufen unter Marktwert und dann kann ich auch höher finanzieren und dann nehme ich das Risiko wieder so ein bisschen raus.
Mhm. Verstanden. Dann nimm uns doch mal so ein bisschen an die Hand. Wie ging dann deine Reise nach den ersten beiden Immobilieninvestments weiter zu dem Stand heute?
Ja, gerne. Also ich habe dann in 2016, Ende 2016 noch die nächste Eigentumswohnung gekauft. Das war dann auch in Leipzig. Also ich hatte mich so auf den Markt Leipzig erstmal eingeschossen, weil ich da eben, wie gesagt, aus sportlicher Sicht noch oft vor Ort war. Eigentumswohnung wollte ich kaufen, weil es einfach vom Risiko geringer war, als jetzt direkt mit einem Haus oder Mehrfamilienhaus anzufangen. Und habe dann letztendlich so, das waren die ersten 5 Eigentumswohnungen letztendlich in Leipzig gekauft und bin dann aber auch ausgewichen auf einen anderen Standort. Also habe dann auch geschaut, wo könnte man jetzt noch investieren. Bei Leipzig, die Preise haben auch ein bisschen angezogen dann mit der Zeit. Und wenn man sich jetzt nur auf eine Stadt beschränkt, dann ist natürlich die Auswahl auch kleiner. Und hatte dann auch ein ganz gutes Angebot in Bautzen gesehen. Das ist quasi mein Heimatort in Sachsen, im Osten von Sachsen. Ist, ich würde sagen, eine C- oder D-Stadt. Je nachdem, das bewertet ja jeder selbst unterschiedlich. Habe gewusst, ist jetzt nicht so der attraktivste Standort. Dort werde ich keine Wertsteigerung bekommen über 10 Jahre hinweg. Also die Immobilie wird jetzt das gleiche Wert sein, vielleicht sogar ein bisschen weniger nach 10 Jahren, nachdem ich sie gekauft habe. Was aber für mich, für meine Strategie nicht schlimm ist, weil ich suche ja Investments, die entsprechenden monatlichen Cashflow abwerfen, also monatlichen Überschuss. Und das kann man natürlich in solchen kleineren Standorten deutlich besser schaffen als jetzt in Großstädten wie Berlin. Ich sag mal, wenn ich in Berlin schaue, dann habe ich da Bruttorenditen, also Kaltmiete im Vergleich zum im Verhältnis zum Kaufpreis. So rechne ich immer die Bruttorendite, um die Investments zu vergleichen. Da hat man in Berlin 2, 3, 4%. Und wenn man dann schon auf sein Darlehen 4% Kapitaldienst hat, dann hat man quasi schon nichts mehr übrig von den Mieteinnahmen und muss monatlich draufzahlen. Und das muss man halt so in kleineren Standorten nicht. Deswegen bin ich dann auch auf Bautzen in Sachsen und Bernburg in Sachsen-Anhalt ausgewichen. Also habe auch da angefangen zu investieren. In Bautzen erst Eigentumswohnung. In Bernburg, da habe ich dann mein erstes Mehrfamilienhaus auch gekauft. Das habe ich angeboten bekommen von einem Finanzierungsvermittler in Bernburg, mit dem ich da schon Finanzierung vorher zusammen gemacht habe. In Leipzig hat er mir was finanziert und mit ihm habe ich sehr gut verstanden, ist auch selbst Investor und der hatte mir dann auch, es war in 2018, glaube ich, genau, hat er mir das Mehrfamilienhaus weitergeleitet und dann habe ich auch mein erstes Mehrfamilienhaus gekauft.
Okay, ja, spannend. Wie groß war das? Und ja, gib uns ein paar Daten zum Haus.
Ja, sehr gerne. Das Haus ist 4 Wohneinheiten groß. Jetzt muss ich kurz überlegen, der Kaufpreis war ungefähr so 270.000, ich glaube ein bisschen drunter noch, genau, 4 Wohneinheiten und ja, langfristig vermietet, die Mieter wohnen bis jetzt noch drin, jetzt hat ein Mieter hat jetzt gekündigt im Erdgeschoss, wird gerade neu vermietet, aber super Investment gewesen, also immer Ruhe gehabt damit, guten monatlichen Cashflow und ja.
Weil ich sag mal so, ein Mehrfamilienhaus ist ja doch nochmal was anderes, als wenn man sich jetzt mit einer einzelnen Wohnung oder mit 2 Wohnungen in, ja, weiß ich nicht, eine große WEG einkauft mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Parteien. Und wenn dann da mal irgendwas anfällt, dann teilen sich im Prinzip alle Einheiten des, alle Wohneinheiten. Und bei so einem Mehrfamilienhaus, wenn da mal was Größeres fällig wird, dann bist du selbst gefragt und wirst zur Kasse gebeten, sage ich mal. Wie ist es dir damit ergangen und hattest du das im Hinterkopf?
Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch im Hinterkopf bei der Akquise. Und deswegen traut man sich am Anfang auch nicht so richtig ran an so ein Mehrfamilienhaus. Aber am Ende des Tages überwiegen auch die Vorteile, weil man hat einfach eine höhere Rendite, einen höheren Cashflow bei so einem Mehrfamilienhaus. Ich habe auch, also was ich immer mache bei so einem Mehrfamilienhaus, nehme ich auch immer einen Gutachter mit oder einen Architekten. Also ich hatte da einen Architekten, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der sich das Haus anschaut, um halt die Gewerke halt sehr gut nochmal einschätzen zu können und die Bausubstanz. Mittlerweile kann ich das selbst auch ganz gut, weil ich mich eigentlich täglich damit beschäftige. Aber damals, ja, gerade bei meinem ersten Mehrfamilienhaus war mir das wichtig, dass ich da einen Experten mit an der Seite habe. Und da konnte dann der Architekt mir entsprechend sagen, ja, das Dach ist noch super, da wird jetzt erstmal nichts passieren. Die Heizung, die ist schon 20 Jahre alt, die wird demnächst kommen. Ne? Die kann in 2 Jahren kommen, die kann auch in 7 Jahren kommen. Dann muss halt an der Heizung was gemacht werden. Und dann so konnte ich halt vorher in etwa abschätzen, was sind da für Kosten, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren so auf mich zukommen werden. Und dadurch, dass ich dann letztendlich auch einen höheren Cashflow bei diesem Objekt habe, und ich ja, wie gesagt, nichts davon bisher konsumiert habe, also das auch zurückhalte für eben solche Instandhaltung, habe ich dann bei diesem Investment die Instandhaltungsrücklage ein bisschen höher angesetzt und fülle die halt jetzt auf. Ich sag mal, seitdem ist bisher noch nichts weiter passiert, außer kleinere Reparaturen in der Wohnung, aber so an den Gewerken war jetzt noch nichts zu machen. Und ja, das ist dann halt so mit einkalkuliert. Ne? Und wenn man in einen kleineren Standort geht, in den C-Standort, D-Standort, sollte man auch auf einen größeren Cashflow achten, damit man eben die Instandhaltungsrücklage entsprechend füllen kann.
Ja. Wie war es da bei dem Haus mit 4 Parteien? Wie hoch war da der Cashflow? Oder wie hoch war da die Rendite? Fangen wir so rum an.
Die Rendite war beim Kauf, müssten so um die 8% gewesen sein.
Okay.
Genau, auch schon ganz gut.
Bruttorendite, oder?
Genau, Bruttorendite. Mhm. Ja, ich letztendlich rechne dann immer, von den 8% gehen ja noch so 4% Kapitaldienst weg, 1% für Bewirtschaftungskosten und noch 1% für Instandhaltung, Mietausfall. In dem Fall habe ich jetzt ein bisschen höher angesetzt. Und dann sieht man halt schon, also es ist jetzt so ein grober Überschlag. Ne? Ich habe dann natürlich mein Kalkulationstool, wo ich das die genauen Zahlen dann eingebe. Aber so grob schaue ich immer bei 6,5% genauer hin, weiß, dass ich dann letztendlich auch noch ein bisschen Verhandlungsspielraum habe beim Kaufpreis, um dann halt auf mindestens 6,57% zu kommen. Und genau, bei dem Investment waren es 8. Wenn ich mich nicht irre, waren es sogar ein bisschen mehr als 8,5 oder so. Genau, und ja, monatlich ist es natürlich immer sehr schwankend, was dann übrig bleibt. Also man kann natürlich vor dem Investment eine Kalkulation anfertigen, so mache ich das ja auch immer. Und wenn ich jetzt sage mal, nichts passiert, ist keine Instandhaltung, ich führe etwas zur Instandhaltungsrücklage hinzu, einen bestimmten Anteil des Cashflows, dann habe ich immer noch x Überschuss. Ne? Aber wie es dann in Realität aussieht, ist ja immer noch ein bisschen anders. Ne? Weil ich sag mal, das, was ich zur Instandhaltungsrücklage hinzufüge, führe, das ist ja immer noch auf meinem Konto. Das ist nur von Konto A auf Konto B.
Ja,
aber es ist immer noch bei mir. Und was dann tatsächlich anfällt, das ist natürlich jeden Monat wieder anders. Und dann kann es nur sein, ich habe einen Monat halt weniger Cashflow und einen anderen Monat habe ich mal wieder mehr, wenn nichts angefallen ist. Also das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich veröffentliche ja auch immer so auf meinem Immobilienblog, kann man ja später nochmal dazu kommen, so meine Zahlen, da sieht man auch immer, dass die natürlich monatlich schwanken, je nachdem, was da entsprechend an Rechnungen, Instandhaltung anfallen.
Mhm. Nee, ja, dann würde ich sagen, springen wir mal ganz kurz rüber zu deinem Immobilienblog. Erzähl kurz was darüber und warum führst du einen Blog?
Ja, ich hatte dann, als ich so die ersten Investments getätigt habe, hatte ich so das Gefühl, ich finde das super toll, das Thema, und ich habe mich ja selbst darüber informiert im Internet, war dann super dankbar über verschiedene Investoren, die dann letztendlich so Content kostenfrei veröffentlicht haben. Unter anderem zum Beispiel auch Alex Raue, ne, den hatte ich ja schon eher genannt mit seinem Vermietertagebuch. kleine Werbung hier. fand das halt super toll und wollte das auch machen. Ich wollte einfach auch meine Investments, über meine Investments bloggen, gerade für Immobilienanfänger, die sich dafür interessieren, so ein bisschen die Angst nehmen, so ein bisschen Sicherheit geben. Wie funktioniert so ein Investment? Ich erkläre das auf meinem Blog von Anfang bis Ende, von Akquise, wie mache ich Akquise, wie finanziere ich meine Deals, wie rechne ich meine Deals, kann man sich auch ein kostenfreies Kalkulationstool herunterladen. Also ich finde das super, es ist für mich einmal so eine Art Erinnerung auch, ne? Wenn ich dann mal wieder zurückschaue auf mein erstes Investment und dann den Artikel lese, ist es einfach toll, wieder das in Erinnerung zu rufen. Und ich habe sowieso ein schlechtes Gedächtnis, von daher ist es ganz gut, wenn ich das aufschreibe. Dann kann ich es mich später mal durchlesen. Und auf der anderen Seite auch das Wissen einfach weiterzugeben an Menschen, die das interessiert und die investieren wollen. Ja.
Okay, ja, sehr gut. Hast du zu dem Haus, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, hast du da auch einen Blogartikel? Weil dann können wir den gerne verlinken.
Ja, genau, da habe ich auch einen. Können wir gerne verlinken.
Den schickst du mir, dann verlinken wir den sehr gerne. Dann könnte jeder mal so dein erstes Mehrfamilienhaus sich zu Gemüte führen, würde ich sagen.
Ja, das machen wir.
Ja, perfekt. Dann hast du dein erstes Mehrfamilienhaus gekauft und dann lass mal so ein bisschen jetzt auf wirklich den heutigen Stand mal schauen. Wie sieht es heute aus bei dir im Portfolio, was das Thema Immobilien angeht, beziehungsweise dein Portfolio allgemein?
Mhm. Genau, also so mein Portfolio hinsichtlich Investierens allgemein ist wirklich fast ausschließlich Immobilien. Also ich habe mich voll auf Immobilien fokussiert. Wie gesagt, ich hatte ja so ein, zwei Versuche mit Aktien oder Kryptowährungen, was aber nicht ernsthaft, kein ernsthaftes Interesse bei mir geweckt hat. Deswegen würde ich sagen, so von meinen Finanzen ist so 90% in Immobilien. Und dann habe ich noch so 5% Cash, 5% Unternehmensbeteiligung. Und mein Immobilienportfolio ist jetzt letztendlich, ich habe so mittlerweile 24 Einheiten aktuell, die ich langfristig im Bestand halte. Ich hatte dann auch noch ein größeres Objekt gekauft, so ein Wohn- und Geschäftshaus. Das war auch in Bernburg. Das war dann das erste Mal mit Gewerbe, was ich jetzt in der Regel eigentlich nicht mache, aber da hat es sich angeboten, es war einfach ein sehr gutes Investment. Das war mein erstes Co-Investment auch mit meinem Co-Investor in Bernburg vor Ort. Und da sind halt, es hat sich angeboten, weil das Gewerbe, was da drin ist, sind einfach Ärzte, Architekten, Anwälte. Also ein sehr gutes Mieterklientel. Und ich sage es immer, auch in so einer Kleinstadt, die Ärzte, die bleiben halt auch in der Kleinstadt. Also es ist selten, dass dann Ärzte aus der Kleinstadt in eine andere Stadt ziehen und die Stadt verlassen. Und zur Not ist es immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Mikrolage. Das ist auch, worauf ich immer achte. Also wenn ich in so einen kleineren Standort gehe, wie jetzt Bautzen oder Bernburg in dem Fall, dann möchte ich eine sehr, sehr gute Mikrolage haben. Dann möchte ich im Zentrum sein oder in Uninähe, wenn da eine Uni ist in der Stadt oder so. Und ich möchte halt Wohnungen haben oder Gewerbe, was halt nachgefragt ist. Was ich halt dann, wo ich halt das Risiko, dass ich es nicht vermietet bekomme, entsprechend minimiere, was ja automatisch in so einer Kleinstadt höher ist als in einer Großstadt wie Berlin jetzt. Ja. Und ja, das war so mein größtes Investment auch. Habe dann jetzt noch eine Wohnung auch in der Heimat in der Nähe von Bautzen. Das hat sich auch sehr gut gerechnet und bin jetzt so auf 24 Einheiten aktuell. Bin aktuell noch an zwei Mehrfamilienhäusern dran im Paket. Ist aber noch nicht eingetütet, der Deal. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen.
Mhm, alles gut.
Hoffe aber, dass das vielleicht dieses Jahr noch klappt. Genau, und dann habe ich ja letztendlich dieses Jahr mich auch selbstständig gemacht, bin aus dem Angestelltenjob raus, habe mein eigenes Unternehmen gegründet für Fix & Flip, weil ich auch schon immer mal Fix & Flip bearbeiten wollte, also Fix & Flip Deals machen wollte. Das, was ich alles im Stand halte, das ist ja quasi langfristig, wo ich dann so die Miete kassiere und mir ein passives Einkommen aufgebaut habe und die Fix- und Flip-Deals sollen dann einfach jetzt kurzfristiger Immobilienhandel sein, womit ich mir Eigenkapital entsprechend auch aufbaue und noch mehr Erfahrung sammle.
Mhm. Hast du, bevor du dich selbstständig gemacht hast, schon Fix- und Flip-Deals gemacht oder ging es da wirklich, War das ein harter Cut? Du hast quasi gekündigt und dann das Unternehmen gegründet, um damit durchzustarten. Wie war es da bei dir?
Also ich habe vorher noch keinen Fix and Flip Deal vollständig gemacht. So. Ich hatte dann parallel gegründet letztendlich. Es hat sich eine sehr gute Konstellation ergeben mit drei Mitgründern. Wo auch einer davon ein erfahrener Immobilieninvestor ist, von dem ich letztendlich Fix and Flip lerne. Der ist auch hier in Berlin ansässig und mit dem mache ich gerade auch sehr, sehr viel zusammen. Und die anderen zwei haben auch noch so ein Anfangsfunding mit aufgebracht, sage ich mal, dass wir schon mal ein gewisses Startkapital hatten. Und das war halt eine sehr, sehr gute Konstellation. Das hat mit den Jungs sehr, sehr gut gepasst. Und ich bin da super happy drüber und habe dann letztendlich so parallel schon gegründet. Wir hatten parallel schon gegründet. Ich hatte noch meinen Arbeitsvertrag auslaufen lassen, also hatte noch bis Ende Juni das Angestelltenverhältnis am Ende noch ein bisschen eher beendet, natürlich wegen Urlaub und Co. Und habe dann aber parallel schon angefangen, entsprechend mit der Objektakquise anzufangen.
Und vorher hast du ja im Prinzip Betrag X aus dem Angestelltenverhältnis gehabt und zusätzlich noch deine anderen Einkommensquellen, wie eben die Miete aus deinen Einheiten, die du schon hattest, also deine Buy-and-Hold-Einheiten und vielleicht auch so ein paar Einnahmen schon mal noch aus dem Blog. Gibt es noch weitere Einkommensquellen, auf die du setzt, oder sind das erstmal die ich jetzt genannt habe?
Nee, das sind so die, die du genannt hast, ne? Also mein Angestelltenjob, beziehungsweise jetzt ist es in der Fix and Flip Company, was ich da halt mit den Flip Deals verdiene, dann das Nebeneinkommen entsprechend durch die Buy-and-Hold-Objekte und mein Blog, den man halt so im Laufe der Zeit so gewissermaßen ein bisschen monetarisiert hat, biete jetzt auch so Coaching-Stunden an, beziehungsweise habe ich das bisher angeboten. Jetzt habe ich so ein Coaching-Programm entwickelt auch, wo ich junge Investoren oder Leute, die anfangen wollen, in Immobilien zu investieren, quasi über einen längeren Zeitraum, über Wochen, Monate begleite. Das ist jetzt auch so ein bisschen Nebeneinkommen noch. Das sind so die Einkommensarten.
Perfekt. Eins fällt mir gerade ein. Dein Name vom Blog haben wir noch gar nicht genannt. Sag den mal vielleicht kurz.
Oh ja. Ja, Immo Cashflow ist der Name. Also www.immocashflow.com.
Der Blog. Okay. Wird dann auch über die Shownotes hoffentlich gefunden. Das heißt, wer da zu dir möchte und zu dir mehr über dich erfahren möchte, kann da gerne dann drauf gehen. Ja, perfekt. Sehr cool. Und ja, jetzt hattest du vorher im Prinzip ja in einem Angestelltenverhältnis einen Betrag X, den du verdient hast, und dann ging es rüber in die Selbstständigkeit. War das dann tatsächlich erstmal so ein, wenn man so eine Gehalts- oder so eine Einkommenskurve jetzt vor sich hat, war das erstmal so ein Wurf nach unten, so eine Kurve nach unten, oder ging das erstmal auf einem gleichen Level weiter?
Also, wie gesagt, ich hatte dann sehr, sehr Glück mit dieser Anfangskonstellation auch, ne, mit den drei Mitgründern. Und wir hatten eben da auch ein Anfangsfunding bekommen und entsprechend Startkapital, was letztendlich jetzt so für das erste Jahr die Fixkosten auch deckt. Und da das beinhaltet auch letztendlich einen Geschäftsführergehalt. Also ich bin Geschäftsführer von der Company, also Gesellschafter-Geschäftsführer, und zahle mir da letztendlich auch ein Gehalt aus, sodass ich da jetzt nicht den Einschnitt im Einkommen hinnehmen musste. Da habe ich eben sehr Glück gehabt. Das ist natürlich anders, wenn man jetzt komplett alleine in die Selbstständigkeit geht und erstmal gar kein Einkommen hat und erstmal die ersten Deals machen muss, dann hat man natürlich einen entsprechenden Einschnitt.
Ja. Okay. Jetzt mal komplett negativ gesprochen. Was wäre, wenn das komplett schief gehen würde?
Wenn das komplett schief gehen würde, gibt's, was ich mir nicht vorstellen kann, was nicht passieren wird, weil ich einfach super motiviert bin und einfach viel Engagement und Motivation reinstecke und das auch so meine Lebensaufgabe ist. Also kann mir, vielleicht ist es auch ein bisschen blauäugig, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es schief geht. Wenn es schief geht, dann habe ich ja am Ende des Tages immer noch gewonnen, weil ich habe mir entsprechend Wissen angeeignet, ich habe Erfahrung gesammelt, ich bin wieder einen Schritt weiter in dem Thema Immobilieninvestments gegangen und dann habe ich immer noch meine langfristigen Buy-and-Hold-Objekte, die ich auch noch weiter skalieren will nebenbei. Also ich will mich ja jetzt nicht nur auf Fix und Flip beschränken, sondern ich will auch, wenn sich gute Möglichkeiten ergeben, auch für den langfristigen Bestand weiterhin kaufen.
Okay, dann würde mich jetzt natürlich interessieren, wie Jetzt, Moment, du hast gesagt, bei der Fix und Flip Company, die du jetzt da gegründet hast, habt ihr zu viert gegründet oder war das jetzt zu dritt?
Genau, wir haben zu viert gegründet.
Zu viert. Und die drei Mitgründer, kanntest du die schon länger vorher und wusstest, wie die ticken, sage ich mal, oder wie war da das Verhältnis vorher mit denen?
Also ich kannte einen, eben den Immobilieninvestor, den kannte ich schon vorher, den habe ich mal auf einem Immobilienkongress kennengelernt. Jetzt noch nicht so intensiv, ne, aber ich habe mich mit ihm schon unterhalten, war irgendwie Mittagessen zusammen und wir kannten uns. Ich wusste, dass er da sehr erfahren ist auf dem Gebiet. Die anderen beiden, die kannte ich jetzt nicht, die kannte er aber. Er hat auch mit einem von dem studiert, also den kennt er schon sehr lange. Und wir sind dann letztendlich an einer bestimmten Stelle zusammengekommen über Kontakte und dann habe ich auch erfahren wieder, okay, dieser Immobilieninvestor, der ist ja da auch mit dabei. Dann haben wir uns entsprechend getroffen. Das war dann zu Corona-Zeiten, Anfang Corona-Zeiten, erstmal remote und dann halt auch live getroffen. Und dann habe ich eigentlich ganz schnell, sehr schnell gemerkt, dass das für mich passt. Und für die Jungs war das eben genauso. Und dann war eigentlich schnell klar, dass wir da zusammenkommen und das Projekt durchziehen.
Okay, und wie sieht da bei 4 Leuten die Aufgabenverteilung aus bei der Firma?
Also es ist so, dass ich die operative Geschäftsführung alleine übernehme und langfristig dann auch so das operative Doing komplett alleine machen soll. Gerade am Anfang hilft mir auch der Immobilieninvestor, hilft mir auch sehr. Der leitet, also der lernt, bringt mir noch sehr viel bei im Hinblick auf Fix und Flip, weil ich das ja selbst noch nicht gemacht habe. Ne? Wir machen Akquise zusammen gerade sehr viel. Ich mache dann mehr so das Operative halt und er schaut über die Kalkulationen drüber, kommt mal auf Besichtigungstermine mit und so. Und hat halt auch ein sehr gutes Handwerkernetzwerk, was er offenlegt. Das ist so ein großer Vorteil, den er mit einbringt. Und die anderen beiden, die waren so für die finanzielle Komponente zuständig, eben für dieses Startkapital, was aufgebracht wurde. Und wir haben eben durch die beiden dann noch Kontakte zu Finanzinvestoren, die letztendlich dann bei den Fix- und Flip-Deals auch Eigenkapitalersatz für die einzelnen Deals mit aufbringen können.
Okay, und wenn jetzt ein Fix- und Flip-Deal über die Bühne geht und sagen wir mal, da bleiben, nur mal, um eine Zahl zu nennen, 100.000 Euro über, ist es dann 100.000 Euro durch 4 oder wie ist das geregelt?
Also erstmal ist es ja so, wenn wir sagen, wir haben da noch Finanzinvestoren, die da noch beteiligt werden an dem Deal, dann bekommen die natürlich auch einen kleinen Anteil von dem Gewinn letztendlich, ne? Also eine Verzinsung auf ihr eingesetztes Kapital und eine Gewinnbeteiligung. Und der größere Anteil, der dann für die Company übrig bleibt, der wird jetzt erstmal in der Company bleiben, ne? Also wir wollen uns das jetzt nicht auszahlen in den ersten Jahren, weil wir wollen die Company erstmal entsprechend aufbauen, die Gewinne thesaurieren und wieder investieren.
Okay, verstanden. Aber grundsätzlich die anderen zwei bringen das Geld, habe ich jetzt, so habe ich es jetzt verstanden, und haben halt trotzdem, aber ist es trotzdem 25% für jeden, so ist es aufgeteilt, die Firma, oder ist das irgendwie anders geregelt?
Ja, nicht ganz. Also grob kann man das so sagen. Wir haben schon ähnliche Anteile. Es gibt dann noch einen kleineren Streubesitz an Investoren, die eben auch das für das Anfangsfunding was aufgebracht haben. Aber grob haben wir vier dann schon ähnliche Anteile. Ja.
Okay, verstanden. Nee, sehr gut. Okay. Finde ich mal ganz spannend, zu hören, wie sowas entstehen kann. Und ja, da wünsche ich natürlich ganz, ganz viel Glück, dass das natürlich nicht schief geht. Das war jetzt natürlich ganz, ganz böse, die Aussage, aber ich finde es immer spannend, wenn man sich mal so zumindest einen Plan B überlegen sollte. Aber ich fand deine Antwort sehr, sehr schön, dass du sagst, da habe ich dann im Zweifel auf jeden Fall ganz viel Know-how aufgebaut und viel, viel gelernt. Finde ich sehr gut. Das Positive im negativen Sinn. Finde ich sehr gut. Dann lass aber jetzt trotzdem mal nochmal auf die negative Seite von dem Thema Investments schauen und jetzt nicht auf die Zukunft, sondern auf die Vergangenheit und die Themen, die dir bisher passiert sind. Was, wenn du so zurückblickst, was war denn beim Thema Investments, explizit natürlich beim Thema Immobilieninvestments, dein größter Fehler?
Ich würde sagen, dass ich noch nicht eher angefangen habe damit. Also der größte Fehler, weil es macht einfach total Spaß und es lohnt sich einfach. Und dann ärgert man sich natürlich, dass man diese Opportunity nicht eher gesehen hat. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht so einen großen Fehler gefühlt, dass ich jetzt irgendwie ein Investment total in die Tonne gegriffen habe oder so. Ich erinnere mich an ein Paket, auch was ich in Leipzig gekauft habe, und das jetzt über Airbnb vermiete, so kurzfristig, also auch eine andere Vermietungsstrategie da mal ausprobiert habe. Da, ja, das hat alles am Anfang ein bisschen, ich habe das ein bisschen zu teuer eingekauft, würde ich sagen, weil die eine Wohnung war auch möbliert, war dann aber doch nicht so schön möbliert, dass ich das am Ende doch letztendlich wieder ein bisschen aufhübschen musste und da nochmal Geld in die Hand genommen habe. Also da, das würde ich sagen, das Investment, das ist das Einzige, was ich nicht unter Marktwert gekauft habe, war aber zu der Zeit auch gut vermietet, eben wegen der Möblierung. Habe dann aber gemerkt, ja, ich muss es aber weiterhin möbliert vermieten, damit sich das entsprechend gut rechnet. Und bin dann, habe dann gesagt, okay, da probiere ich jetzt hier mal Airbnb aus. Wollte ich sowieso schon immer auch mal ausprobieren. Und ja, dann war das ist so mein holprigstes Investment, würde ich sagen. Da kam es auch dazu, dass ich dann eine Wohnung komplett halt habe einrichten lassen von einer Homestagerin. Das hat auch super geklappt. Die sieht super, super toll aus. Und ist sehr gut vermietet über Airbnb, waren dann aber am Ende des Tages auch mehr Kosten, als ich das vorher geplant hatte. Da hatte ich einfach noch nicht so viel Erfahrung. Das heißt, ich musste dann auch mehr Geld in die Hand nehmen, als ich das in meiner Anfangskalkulation drin hatte. Da hat zum Beispiel die Küche, hat dann keine Standardküche reingepasst, weil das auch so ein kleines Einzimmer-Apartment ist. Und da musste dann eine Spezialküche angefertigt werden. Und das war dann halt gleich mal deutlich teurer. Ja, und dann die andere Wohnung, also von den beiden, das war auch ein Paket wieder, die habe ich dann über einen anderen Kontakt einrichten lassen. Und da, ja, das hat es auch so ein bisschen, da hat sich so ein bisschen habe ich so ein bisschen schleifen lassen. Der ist nicht so richtig aus dem Knick gekommen. Ich war da nicht so richtig hinterher, deswegen ist es da auch zu ein, zwei Monaten längerer Zeit gekommen, wo ich die Wohnung habe noch nicht vermieten können über Airbnb, habe das dann doch wieder abgegeben an jemand anderes. Der hat das dann relativ schnell umgesetzt und dann konnte ich das auch vermieten. Das war auch so ein Fehler, dass ich da einfach vielleicht zu lieb auch war und nachgefragt habe, wie sieht's denn aus, wie ist der Fortschritt und habe mich dann immer so vertrösten lassen, dass er gerade irgendwie sehr beschäftigt ist und dies und das passiert ist und so. Er hatte immer sehr viel Ausreden und da hätte ich einfach noch strikter da hinterher sein sollen.
Mhm. Was ich ganz spannend finde, jetzt hast du gesagt, du hast eine Wohnung von einer Homestagerin einrichten lassen. Warum hast du das nicht selber gemacht?
Weil ich es nicht so gut kann, würde ich sagen. Also das ist ein Hauptgrund. Ich kann es, glaube ich, nicht gut. Ich habe da nicht so ein schönes Auge für und ich mache es nicht gern. Also ich bin unfassbar ungern in Ikea oder in sonstigen Möbelläden. Und denke mir da was aus, wie ich die Wohnung einrichten kann. Und ich denke halt auch immer, wenn es jemanden gibt, der das professionell machen kann und das am Ende besser aussieht, dann macht es total Sinn für mich, das abzugeben.
Wie sieht denn sowas aus?
Also können wir auch gerne mal verlinken. Das ist eine Wohnung auf Airbnb, das ist sehr, sehr, sehr hell eingerichtet, so mit schönen hellen Möbeln, so Accessoires, auch so ein bisschen im Leipzig. Im Flair, ne? Da sind so ein, zwei Bilder auch von Leipzig. Also das hat sie super gemacht. Kann ich nur weiterempfehlen. Und ja, sie macht das ja auch, letztendlich ist ihr täglich Brot, also ihr Job. Und ich habe sowas noch nie gemacht, das so in Einrichtung. Und ja, deswegen hätte ich mich am Ende dann nur geärgert, wenn es irgendwie lange dauert, ja. Mich Nerven kostet und nicht so schön aussieht am Ende des Tages.
Das heißt, wie darf ich mir das vorstellen? Du sagst, liebe Homestagerin, komm mal vorbei, schau dir die Wohnung an und schau, was du draus machst. Und wie war dann da so der Prozess? Nimm uns da mal vielleicht mal ganz kurz mit in den, in den Umsetzungsprozess.
Ja, also wir waren da einfach vor Ort gewesen, haben uns getroffen in der Wohnung. Die war zu dem Zeitpunkt leer gewesen, die Wohnung komplett. Ich habe ihr gesagt, was ich letztendlich machen möchte. Ne? Ich möchte dann ein Doppelbett drin haben, weil ich das über Airbnb an bis zu zwei Personen vermieten möchte. Das ist halt eine kleine Einraumwohnung auch. Da muss halt eine Küche rein, letztendlich mit den einfachsten Gerätschaften, damit Gäste halt sich da ihr Frühstück machen können, auch mal was kochen können. Reichen natürlich zwei Kochplatten aus, ne, für so zwei Personen in so einem Gästeapartment. Und dann haben wir halt so einfache Dinge besprochen. Ne. Es soll am liebsten sehr hell sein, weiß, so ein bisschen helle Farbtöne, entweder grün oder blau. Ne. Und das reicht dann schon. Also sie sie hatte letztendlich schon ihre zig Objekte eingerichtet, ne, weiß schon, was sie da für Einrichtungsgegenstände nehmen kann, dass das schön aussieht, hat sowas halt schon mal gemacht. Und so viel mehr brauchte ich dann gar nicht vorgeben.
Ne. Gab es Budgetvorgaben?
Ja, also genau, wir haben dann auch gesprochen, was sollte alles so inklusive sein in der Küche, ne, dann auch einen Fernseher, noch eine kleine Couch-Ecke so im Wohnzimmer. Also das war so grob abgesteckt und die Vorgabe war auch, es sollte jetzt einfacher Standard sein. Es muss jetzt nicht gehobener Standard sein bei so einer kleinen Einraumwohnung, die an Gäste über Airbnb vermietet werden. Also es kann ruhig einfache IKEA-Möbel sein, die schön aussehen, aber trotzdem nicht zu teuer sind. Und ich habe jetzt keine harte Budgetvorgabe gegeben, so in Euros, aber wir haben ungefähr drüber gesprochen, was das kosten könnte dann.
Ja. Wo lag dir dann da, was die Kosten anging? Rein Interesse halber?
Oder müsste ich
dicker Daumen?
Jetzt müsste ich jetzt nachschauen, aber das waren schon so ungefähr, es waren tatsächlich so 10.000, knapp 10.000.
Ja. Okay.
Und es lag vor allem halt an der Spezialküche, die da gefertigt werden musste, weil da halt eben keine Standardküche reingepasst hat in die Küche.
Okay. Also roundabout 10.000. Und für mich ist natürlich super spannend, was kostet es dann für diese Umsetzung von der Homestagerin?
Mhm.
Auch dicker Daumen. Hab da gar kein Gefühl für.
Ich weiß nicht, inwieweit ich so ihre Preise da weitergeben kann, ne? Aber es war schon so knapp über 2.000 hat sie dann okay. Schon aufgenommen.
Ja, da geht bloß darum, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Und dann hast du ihr quasi den Schlüssel gegeben, ihr habt vorher abgesteckt, was wie rein soll, theoretisch auch ein grober Budgetrahmen, und dann hast du irgendwann einen Schlüssel wiedergekriegt und das Ding war fertig? Kann ich mir das so vorstellen?
Genau, also weil ich ja auch nicht vor Ort war, also vielleicht noch ein Nachtrag gerade zu den Kosten für sie, da waren halt dann auch so noch Kleinigkeiten, Interieur drin, die sie dann davon auch gekauft hat, ne? Also so Dekoartikel und sowas, das war dann alles noch mit drin. Genau, wir waren da vor Ort, ich habe ihr den Schlüssel übergeben, sie hat sich auch um alles gekümmert, da war noch ein Sanitärdienstleister da, der dann letztendlich im Bad noch was gemacht hatte, ein Elektriker war da, der hatte nochmal die Elektrik überprüft, das war super, ich habe quasi dann nichts mehr damit zu tun gehabt, sie hat mir noch so Bilder vom Zwischenstand geschickt, aufs Foto, da wusste ich dann immer, wie weit die Wohnung gerade ist. Genau, und dann haben wir noch einen Abnahmetermin gemacht, als es dann fertig war.
Okay, ja, klasse. Ja. Finde ich gut, finde ich cool. Ja, willst du deine Stagerin mal hier ein bisschen Werbung machen? Wenn du jetzt hier schon so viel erzählst und so zufrieden bist, dann würde ich dir den Platz dafür auch gerne geben.
Ja, gerne, gerne. Das Klar. ist Wohnjuwel, heißt sie. Und das ist die Caroline Richter. Also Wohnjuwel heißt das Unternehmen und Caroline Richter, die Dame.
Perfekt.
Kann ich sehr empfehlen.
Sollte man an der Stelle nicht unerwähnt lassen, wenn jemand gute Arbeit macht. Von daher schaut da gerne da vorbei, wenn ihr da in Raum Leipzig war das jetzt, oder?
Genau, also sie macht so Sachsen-Anhalt, Leipzig und bis zu Berlin, da ist sie auch unterwegs. Also sie fährt da auch ein Stück.
Ja. Super. Ja, sollte man an der Stelle definitiv nicht unerwähnt lassen, wie gesagt. Okay, super. Ja. Dann haben wir jetzt den Fehler, also nicht nur ein bisschen die negativen Seiten durchleuchtet. Lass mal jetzt auf die positiven Seiten rüber wechseln. Was war dein größter Erfolg, was das Thema Investments angeht?
Oh, der größte Erfolg Thema Investments ist wahrscheinlich die investierte Zeit in mich selbst und in meine Ausbildung hinsichtlich dieses Themas, weil ich sage mal, in der Schule oder im Studium lernt man einfach nichts über Geld, Finanzen, Immobilieninvestments, Aktien, Steuern, Versicherungen, da lernt man halt einfach nichts drüber. Und ich glaube, dass ich quasi so die Eigenmotivation aufgebracht habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und es mir dann auch so gefallen hat und ich halt weitergemacht habe und dann auch Zeit und Geld investiert habe und auf Netzwerkveranstaltungen gegangen bin, sei es ein Stammtisch oder einen Immobilienkongress, oder mich am Sonntag auf einem Steuerwebinar eingewählt habe oder so. Also die Investition in mich selbst und in diese Ausbildung in das Thema, das würde ich so als größten Investitionserfolg für mich sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein Objekt habe, wo ich sage, das ist das beste Objekt gewesen bisher oder so. Vielleicht kann man auch sagen, dass das erste Objekt ist auch sehr wichtig, generell immer, ne? Das sagen auch viele und der Meinung bin ich auch, das erste Objekt ist nicht das Beste, aber das Wichtigste. Ne? Weil
Definitiv.
es gibt sehr, 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 sehr viele, die einfach darüber sprechen und investieren wollen, aber es nicht machen, nie machen, weil sie sagen, sie finden kein rentables Objekt oder ja, sie trauen sich nicht oder was auch immer der Grund ist. Also das erste Objekt ist auch sehr, sehr wichtig für den weiteren Erfolg, Investitionserfolg, würde ich sagen.
Ja. Sehe ich genauso. War bei mir im Übrigen auch nicht anders. Das erste
Ja.
ist nicht zwingend das Beste, aber das Wichtigste, wie du schon gesagt hast.
Ja.
Dann hast du jetzt auch so schön gesagt, das Thema Investition in dich selbst war ein wichtiges oder ein großer Erfolg oder ein, ja, ein großer Grund, warum du vielleicht auch Erfolg gehabt hast. Wie hast du denn in dich selbst investiert, um dir das ganze Know-how aufzubauen?
Also, ja, wie ich anfangs beim Wissen so gesagt hatte, das waren erstmal, fing das an halt mit Zeit investieren, indem ich halt Internetseiten durchforstet habe, Bücher gelesen habe, Podcasts gehört habe. Also immer, wenn ich im Auto unterwegs war oder wenn ich draußen war, einen Sport gemacht habe, laufen war oder irgendwas, dann habe ich mir einen Podcast angehört. Habe mich dann auch mal für das ein oder andere Webinar angemeldet, habe dann auch Stammtische besucht. Ne? Die gibt es in jeder Stadt, sind kostenfrei. Da gibt es zum Beispiel von der Immopreneur-Community von Thomas Knedel, ist sicherlich auch bekannt, Immobilieninvestoren. Der hat so Stammtische in allen Städten und da kann man auch einfach hingehen, sich nett austauschen mit Leuten. Da gibt es jede Art von Investor und Dienstleister, die auf dem Stammtisch sind. Ne? Sind das andere Investoren, Makler, Homestager auch. Also da kann man alles finden und super viel lernen. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und habe dann halt auch so nicht nur Stammtische, sondern auch so Immopreneur-Kongress zum Beispiel besucht oder die ein oder andere Immobilienveranstaltung noch. Und genau, so habe ich halt dann auch Zeit und Geld investiert. Aber das Geld zahlt sich ja definitiv wieder zurück mit dem Wissen, was man sich aneignet. Was ich auch noch gemacht habe in 2019, in 2020, dieses Jahr war das, Anfang des Jahres habe ich noch die Immopreneur Masterclass gemacht von Thomas Knedel.
Okay.
Das ist quasi auch so ein spezielles Coaching-Programm für schon erfahrene Immobilieninvestoren mit dem Fokus so auf Investitionen in Mehrfamilienhäuser und Co-Investments. Also das sind so die beiden Hauptfokusse und ja, das ist so das, was ich in mich selbst investiert habe.
Ja. Perfekt. Jetzt sagst du, am Anfang hast du auch viele Bücher gelesen. Gibt es welche, wo du sagst, da habe ich oder habe ich so viel für mich rausziehen können, die kann ich uneingeschränkt auch an andere empfehlen? Gibt es da Bücher?
Ja. Ja, da gibt es einige.
Machen wir die Top 3.
Ja, ja. Also ich glaube, so vom Mindset und vom Mindset Shift war so Rich Dad Poor Dad eines der wichtigsten Bücher von Robert Kiyosaki. Auch sehr bekannt so unter Immobilieninvestoren. Gerade was so angeht, dieser Unterschied, gute Schulden, schlechte Schulden, das ist auch sehr, sehr gut beschrieben und investieren, um damit ein Einkommen aufzubauen, das fand ich super. Dann, ja, wenn ich mich auf drei beschränken soll, dann darf Thomas Knedel natürlich auch nicht fehlen. Ne? Der hat zwei Bücher. Mir gefällt das Buch Das System Immobilie noch besser. Das ist quasi mit 20 Co-Autoren, die dann alle mal eine unterschiedliche Strategie mit Immobilieninvestments beschreiben. Was super interessant ist, weil oft denkt man nur so buy and hold, fix and flip. Ja? Aber in dem Buch sind wirklich 20 Co-Autoren, die jeder eine andere Immobilienstrategie fahren. Und das fand ich auch super interessant. Und dann, da kann man natürlich nicht alles auf sich anwenden, aber man kann von jeder Strategie immer mal so ein bisschen was mitnehmen, so die Stärken mitnehmen und dann schauen, wie kann man das für sich selbst umsetzen. Ja, und dann würde ich noch nennen, erfolgreich mit Immobilieninvestments. Das ist von Jörg Winterlich und das ist auch ein sehr, sehr gutes Nachschlagewerk und sehr umfassend für die ganze Thematik. Wenn man quasi anfängt, dann hat man da eigentlich alles von Akquise bis Verwaltung und Optimierung hat man da alles abgebildet.
Perfekt. Dann haben wir da einige tolle Buchtipps dabei. Die verlinke ich dann in den Shownotes, dann kann jeder da mal reinschauen.
Ja.
Paul, dann würde ich gerne mit dir jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar, jetzt hast du dich ja erst selbstständig gemacht. Das heißt, du kommst jetzt quasi eigentlich vom Angestelltenjob bis in die Selbstständigkeit gegangen. Jetzt geht's wieder den Weg zurück. Und zwar, stell dir mal vor, du wachst jetzt morgen auf, bist nicht mehr du selbst, wachst quasi in einem fremden Körper auf. Und die Person, die du dann bist, die hat wieder einen Angestelltenjob, verdient 1.500 Euro netto und hat sich 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto zusammengespart. Was dir komplett genullt wird, ist oder genommen wird, ist dein bisheriges Netzwerk, das du dir aufgebaut hast. Was dir aber nicht genommen wird, ist dein Wissen. Das bleibt bestehen. Und jetzt müsstest du finanziell komplett bei Null neu starten. Wie würdest du starten?
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, habe ich so auch noch nicht gehört. Also gerade weil du auch sagst, dann mein Netzwerk würde mir genommen werden. Und das Netzwerk und die Kontakte, nicht nur in der Immobilienbranche oder im Immobilienbereich, ne, also eigentlich generell in jeder Branche, sind halt extrem, extrem wichtig. Und ich würde sofort anfangen, gerade so kostenfreie Veranstaltungen zu besuchen, ja, die mich keinen Cent kosten, außer vielleicht das Bier, was ich da trinke, so einen Stammtisch zu besuchen. Und da versuchen, mich so viel wie möglich zu vernetzen mit Leuten aus der Branche, mit anderen Investoren, mit Handwerkern und mir entsprechend wieder das Netzwerk aufbauen würde. Und ja, du meinst auch mit meinem heutigen Wissen. Also mein Wissen ist ja, dass ich für mich das entdeckt habe und Immobilieninvestment das Richtige ist und ich das langfristig machen möchte. Und wenn ich dann jetzt mich zurückversetze und ich in einem Angestelltenjob mit 1.500 Euro bin, dann würde ich versuchen, erstmal in die Immobilienbranche zu wechseln wieder. Beruflichen Sinne, weil es ist natürlich jetzt schwierig, sich sofort selbstständig zu machen. Ne? Dann ist man auch schwer finanzierbar. Deswegen würde ich erstmal in die Immobilienbranche wechseln, um da auch weiter wieder mein Netzwerk aufzubauen, ne? Weil ich dann automatisch ja jeden Tag mich entsprechend mit dem Thema beschäftige. Versuchen auch einen guten Job zu machen. Auch mein Wissen habe ich ja noch, hast du gesagt. Ne? Dann, genau. Dann wäre ich ja auch eine gewisse Art Experte und könnte dann auch mich quasi für mehr verkaufen, also versuchen, mein Einkommen zu steigern dadurch. Und dann würde ich mit Akquise anfangen. Dann würde ich schauen, dass ich mein erstes Immobilieninvestment wieder finde, möglichst unter Marktwert. Und die 10.000 Euro, die ich auf dem Tagesgeldkonto habe, würde ich dann dafür nutzen, um meine erste Immobilie zu kaufen.
Okay, wunderbar. Dann, Paul, würde ich sagen, machen wir langsam auch einen Haken dran. Die Stunde haben wir schon geknackt und kommen wir langsam zum Ende. Jetzt kommt zum Schluss noch ein Einsteiger zu dir und sagt, Paul, das, was du jetzt hier erzählt hast, finde ich super, super spannend. Immobilien könnte ich mir super gut auch für mich vorstellen. Ich würde gerne heute noch mit dem Thema Immobilien starten. Welchen Rat würdest du mir auf den Weg geben?
Also wenn er heute noch starten möchte mit dem Thema Immobilieninvestments, dann einfach mit Wissen an eigenen starten. Es gibt so viel Wissen online und über erfahrene Investoren, was man sich aufsaugen kann über Immobilienblogs, über Webseiten, über Veranstaltungen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil man kann nicht sagen, ich möchte jetzt Immobilieninvestments machen und ich kaufe morgen die erste Immobilie. Das funktioniert nicht. Das funktioniert genauso nicht bei Aktien oder bei sonstigen Anlageklassen. Wissen aneignen ist das Wichtigste. Jede freie Minute dafür nutzen. Man wird automatisch süchtig danach, wenn es einem gefällt. Wenn man nicht süchtig wird, dann gefällt es einem vielleicht nicht. So war es bei mir. Und genau, das ist das Wichtigste. Und dann einfach nicht zu lange warten, bis man aber die erste Immobilie kauft. Ne? Also ich sage jetzt, Wissen aneignen ist sehr, sehr wichtig und es soll jetzt aber nicht so klingen, dass man da erstmal ein Jahr braucht irgendwie, um sich das ganze Wissen anzueignen, weil das ist natürlich auch bei vielen der Fall. Die werden absolute Experten, weil sie sich jede mögliche Quelle reingezogen haben, aber haben nie eine Immobilie gekauft, weil sie immer wieder denken, irgendein Teil des Wissens fehlt ihnen noch oder so. Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Also Wissen ist zwar wichtig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dann irgendwann anzufangen und ins Handeln zu kommen. Und wie auch schon eher gesagt, die erste Immobilie ist nicht die beste, aber die wichtigste. Ja, es bringt dir nichts, wenn du extrem viel Wissen hast, aber nie in die Umsetzung kommst.
Sehr gut. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerin erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
Ja, ganz einfach über meinen Blog, ne? immocashflow.com oder über Facebook, Instagram, da bin ich auch mit immocashflow mit dem Profil aktiv, könnt ihr mich gerne anschreiben.
Perfekt. Alles klar, verlinken wir alles in den Shownotes und wer zu dir finden möchte, der findet dann in dem Fall auch zu dir. Ja. Paul, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle Interview, deinen Einblick in ja, deine Geschichte und auch dein Weg bis hierhin. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, dass, wie gesagt, eure Firma so funktioniert, wie ihr euch das erwünscht. Und bleibt auf jeden Fall auch am Ball und schau mir deinen Blog weiter an. Bin da immer wieder mal am Reinschnuppern und sehe dann, was so passiert. Und von meiner Seite gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
Ja, dann das Danke spiele ich gerne zurück. Vielen, vielen Dank, Daniel. Hat mir echt Spaß gemacht, die Stunde hier mit dir über das Thema zu sprechen. Ich glaube, was man noch machen müsste in ein Interview mit dir, das wäre dann auch mal interessant, dass du der Interviewpartner bist und dann stell ich dir die Fragen. Also vielen, vielen Dank für das Interview, hat mir Spaß gemacht und ich bin natürlich auch immer wieder dabei bei deinen Podcasts, die du veröffentlicht. Da höre ich immer gerne wieder rein.
Perfekt. Alles klar. Mach's gut, Paul. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Investor.